Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Herrlich, herrlich. Die Themen liegen nur so rum. VAR, Schiedsrichterwesen, Nachklapp, Topspiel aus der Bundesliga, Nachklapp, das beste Spiel der letzten 200 Jahre. Manchester City gegen Real Madrid. Wir reden über Eintracht Frankfurt. Wir reden nochmal über die Ultra-Vorkommnisse rund um Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Und jetzt ist meine Frage nur noch, Ossi, habe ich irgendetwas vergessen?
Ich möchte nur hinzufügen, MFG, LMAA und tschüss und viel Spaß.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi, moin moin und hallo aus Kalka. Mein Name ist Heiko Ossendorf, das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung ist der Mann, dem die Fußballwelt normalerweise am Wochenende zu Füßen liegt. Wolf Christoph
Fuß. Oh Gott. Hallo.
Hallo Wolf.
Hallöchen.
Wie ist das Wertebefinden im tiefen Süden? Das ist gut. Schön. Hast du das Wochenende gut überstanden?
Ich habe es gut überstanden. Es war wirklich ein arbeitsintensives Wochenende. Sehr, sehr arbeitsintensives Wochenende.
Endlich mal wieder.
Wie meinst du das?
Also, genau so, wie ich es gesagt habe.
Bayern Dortmund, danach noch eine Stunde Live-Sendung, am nächsten Tag Sky 90, Montag eine Stunde Live-Sendung. Schon die Tage zuvor in Richtung dieses Spitzenspiels waren nicht ohne.
Ja. Ich sag ja nicht umsonst, dass die Fußballwelt dir zu Füßen liegt, wenn du rund um die Uhr auf allen Kanälen zu bewundern bist.
Alle Kanäle.
Dann, ich meine, über die Einschaltquoten von Sonntag, unserem direkten Vergleich, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Das ist, würde jetzt zu tief gehen. Lass uns über die Inhalte reden. Ja. Ich war im Doppelpass, gut gelaunt, braun gebrannt und noch im Meisterrausch und du warst nach einer kurzen Nacht bei Sky 90 mit Brazzo. Ich kann ja nur für mich sprechen, was ich erlebt habe. Es war eine sehr illustre Runde. Bei uns war unter anderem Jan-Arge Fjørtoft, der natürlich sehr viel über Erling Haaland gesprochen wurde. Auch wenig überraschend. Ewald Lien hat sich am Ende fast mit Stefan Effenberg geprügelt.
Kam es zu offenen Kampfhandlungen?
Ja, es kam noch nicht zu den Handlungen, aber es war kurz davor, sag ich mal. Es musste geschlichtet werden.
Okay.
Weil Effe, da hatte sich, glaube ich, ein bisschen was angestaut. Weil Ewald Lien, du kennst ihn auch gut, ist ja per se jemand, der, ich sag mal, die Dinge eher kritisch sieht.
Ja, es ist hochspannend und mitunter eine Herausforderung, aber für mich, also ausnahmslos hochspannend, mich mit ihm zu unterhalten, weil er mitunter extreme Ansichten vertritt.
Ja.
Und aber Ansichten vertritt, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Und du musst ja dann nicht die komplette Meile gehen mit ihm, aber die Gedankengänge sind mitunter spannend.
Sind interessant.
Ich habe mit ihm schon in Sendungen gesessen und wir haben uns dann noch Stunden nach der Show die Köpfe heiß diskutiert. Und das ist immer sehr befruchtend, wenn er anfängt zu erzählen und so von seiner Meinung und seinen Ansichten berichtet.
Genau, man muss ja auch nicht immer zu 100% einer Meinung sein. Bei Effe hatte sich, glaube ich, viel angestaut, weil er der Meinung war, dass Ewald halt alles negativ sieht. Also es ging dann zuletzt um der Aufhänger für den fast Eklat war dann dass es um Eintracht Frankfurt nochmal ging und RB Leipzig, dass die es jetzt ja ins Halbfinale geschafft haben und dann rollte Ewald schon wieder mit den Augen und hat dann gesagt, so nach dem Motto, ja, aber in der Champions League sind wir halt alle raus und dann ist Effe irgendwann der Kragen geplatzt und sagt, jetzt haben wir doch gerade und da kann man sich doch mal freuen und ja, und dann gingen die beiden halt aufeinander los. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe dann im Nachgang nochmal, am Flughafen habe ich mir nochmal Ausschnitte von Sky 90 angeschaut. Wie war es mit Brazzo? Ich habe die wichtigsten Aussagen habe ich natürlich mitbekommen. Ich finde ihn ja in so einer Fernsehsendung immer, ich finde ihn immer ein bisschen schwierig, muss ich zugeben.
Weil?
Als Konsument. Weil ich finde, er redet viel und sagt wenig.
Naja gut, also das ist ja nun ein Phänomen, das nicht untypisch ist.
Absolut, aber ein Sportdirektor des FC
Bayern. Für Entscheidungsträger in der Branche. Ich fand ihn ziemlich klar in seinen Aussagen, Lewandowski betreffend.
Sag mal, wie du sie interpretiert hast, weil es würde mich zum Beispiel schon mal interessieren. Also
es gibt keinen Spielraum, Lewandowski im Sommer abzugeben. So habe ich ihn verstanden.
Ja.
Das ist so. Also
das sage ich auch.
Natürlich, das Fabelangebot, das die Bayern zucken ließe, das kann es natürlich nichtsdestotrotz geben. Aber jetzt nur, damit er von der Payroll ist und dass mal 30 Millionen eingenommen werden, das lässt ihn, glaube ich, noch nicht unruhig schlafen. Und gleichzeitig macht er seinen Job hinter den Kulissen. Was häufig unterschätzt wird, ist, dass Salihamidžić extrem fleißig ist. Er ist wirklich.
Sagst du das jetzt extra oder?
Nö, ich sag's nicht extra. Der war ja immer so eine Art Prügelknabe.
Ja, ja. Ne?
Wenn du dich noch erinnerst, auch an die Zeit, als Hoeneß und Rummenigge noch am Ruder waren. Und ich fand, dass da nicht immer fair mit ihm umgegangen wurde.
Ja,
und ich bin wirklich der Meinung, dass er an Profil gewonnen hat. Und nichtsdestotrotz ist es eine oder vielleicht auch die herausforderndste Aufgabe, die es im deutschen Fußball im Moment gibt.
Ja, ich hake deshalb nach, weil das ja immer so das Argument ist, was auch, als er in der Kritik stand, von seinen, ich sag mal, Befürwortern kam, sagte, er ist halt super fleißig und er ist echt fleißig und der ist wirklich, der arbeitet sau viel und das ist wirklich, also der ist mega fleißig.
Ja,
und dann habe ich immer so für mich gedacht, meine Mutter ist auch fleißig.
Ja, klar.
Meine Tochter auch.
Natürlich. Aber es gibt auch Sportdirektoren, die einfach ihre Zeit absitzen.
Das stimmt.
Ja, die sich Videos schicken lassen und sagen, das könnte einer sein.
Ja, oh, genau. Und vielleicht auch nur die Zusammenfassung noch gucken, weil es sonst halt schon wird. Ja, ja.
Dauert zu lang.
Ja.
Sonst dauert es zu lang.
Das stimmt.
Also 90 Minuten sind schon lang.
Ja.
Ja, also das. Das kann ja auch funktionieren.
Absolut. Ich wollte damit auch nur sagen, es ist für mich immer so ein bisschen in der Debatte war das immer so das einzige Argument, was ich auf Pro-Seite gehört habe. Und da fand ich immer, das ist mir für einen Sportdirektor des FC Bayern ein bisschen wenig, so fleißig zu sein, weißt du?
Ja, also, total. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich fand ihn in seinen Aussagen sehr klar. Und er kann halt auch nicht alles sagen und kann sich halt auch nicht in die Karten gucken lassen. Ja. Und du hast halt schon gemerkt, und das haben wir ja hinreichend besprochen im Verlaufe dieser Podcast-Serie, in welchem Schwierigkeitsfeld und in welchem Spannungsfeld und auch in welchem wirtschaftlichen Umfeld sich die Bayern bewegen müssen und an dem sie auch gemessen werden. Also es ist halt einfach, die Größenordnung für die Bayern ist der Abstand zu Clubs wie Liverpool und Manchester City und Paris Saint-Germain. Und das sind halt Clubs, die in ganz anderen Dimensionen wirtschaften können, als es die Bayern tun können. Das ist Fakt.
Da haben wir ja auch
Und gleichzeitig hat er in der Liga die Diskussion, dass mittlerweile der ehemalige DFL-Präsident sagt, wenn du DFL-Geschäftsführer, nicht der Präsident, der ehemalige DFL-Geschäftsführer sagt, naja, also wenn du 10-mal den gleichen Meister hast, dann musst du dir schon Gedanken machen.
Ja.
Ja, natürlich. Also, muss dann der Langeweile vorbeugen und muss sich rechtfertigen, dass der gerade zum, weiß ich nicht, 8. oder 9. Mal deutscher Meister geworden ist, nach einer Stunde, die Meisterparty verlassen hat.
Ja, aber lass uns doch da nochmal einsteigen in die Debatte, weil wir waren ja beide im Stadion, wir haben uns auch kurz umarmt, bevor die Fragen hier aufkommen. Und wir haben uns kurz umarmt, ich stand draußen vor dem Presseeingang, hatte gerade Michael Rummenigge vorher geherzt, der lässig zum VIP-Eingang stolzierte mit 4, 5 seiner Kumpels und sagte, er geht noch mal kurz auf den Rasen. Das sei ja in München so einfach. Wo ich dann lachte und dachte, okay, für Michael Rummenigge sicherlich. Jemand anders vielleicht. Er nicht, aber gut. Dann haben wir uns kurz getroffen, Wolf. Und da musstest du auch schon wieder weiter, weil du extrem im Stress warst. Während ich noch ein bisschen fachgesimpelt habe, wie man so schön sagt.
Ja,
ne? Und dann haben wir ja beide das Spiel und auch die anschließende, ja, ich nenne es jetzt mal Party, erlebt. Wie war es so für dich? Also ich hab in meiner Kolumne geschrieben, wofür ich auch viel wieder auf die Mütze natürlich bekommen habe. Ich habe gesagt, so richtig Gänsehaut hatte ich eigentlich wirklich nur, weil ich die dünne Jacke wieder mal nur eingepackt hatte und nicht wie du in als alter Stadionfuchs sämtlichen Zwiebellook trugst.
Alle Wetter vorbereitet.
Ich bin bei 20 Grad irgendwie losgeflogen und habe gedacht, ich fliege ja nach München. Natürlich naiv wie ich bin.
Im Süden. Ja, genau. Das Meer ist nicht weit.
Ja, ich habe wirklich gedacht, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe einfach, ich habe einfach Quatsch gemacht. Eine dünne Jacke und ein lockeres Hemdchen an und habe dementsprechend wirklich Gänsehaut bekommen. Aber ob dem, was da drumherum abging, ich finde, man muss es zweigeteilt sehen. Ich fange einfach mal an. Ne?
Bitte.
Also ich nehme das den Jungs schon ab von Müller und Neuer und Co., dass die sich freuen, logischerweise. Und es wäre auch schlimm, wenn sie es nicht täten, weil es erstmal eine herausragende Leistung ist, deutscher Meister zu werden. 10-mal in Folge, umso mehr. Und da fällt dann, glaube ich, schon auch einiges ab in dem Moment. Und ob dann da jetzt Bierduschen lustig sind oder nicht, das gehört halt dazu. So, die Leute gucken hin, es wird drüber diskutiert am nächsten Tag. Also auch da mache ich einen dicken Haken hinter. Was ich bezweifle ist, also ich sage mal so, die Hauptfrage, die immer über allem steht, ist ja für mich, wenn ich mich mit Dortmund-Fans unterhalte oder so, ja, wie furchtbar das ist. Und jetzt stell dir mal vor, was heute in Dortmund los gewesen wäre. Ja, bin ich dabei. Wenn Dortmund 10-mal hintereinander Meister wird, weiß ich halt auch nicht, wie es wäre. So, vermutlich werden wir es auch nie erleben. Aber das ist, finde ich, so die spannendste Frage, die keiner richtig beantworten kann. Die Fans sagen natürlich, da wäre beim 10. Mal noch viel mehr los. Ich sage, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz ist das unterm Strich, was ich im Stadion dort erlebt habe, nach der 10. Meisterschaft, ob jetzt zu Recht oder nicht, es ist ja nur eine Beschreibung, wie es bei mir ankam, finde ich, ist das halt überschaubar.
Ja, Mai, also jetzt hatten wir 2 Jahre keine Bierduschen, jetzt gab es mal wieder Bierduschen. Es gab die letzten Meisterschaften fanden unter Ausschluss statt. Ja. Jetzt waren mal wieder Leute da. Ich fand's ganz okay. Also, was natürlich in erster Linie auch damit zu tun hatte, dass dieses Spiel in der zweiten Hälfte nochmal Fahrt aufgenommen hat, weil Dortmund versucht hat, was am Ergebnis zu drehen. Und so sich einfach so eine Spitzenspielkonstellation fernab des Tabellenbildes ergab, ne?
Ja.
Und dann plötzlich alle heiß drauf waren, das Spiel zu gewinnen. Also insbesondere auch die Bayern-Fans.
Ja.
Weil das eben nicht glatt mit 4-0 durchlief.
Das stimmt.
Da haben die Feierlichkeiten ganz sicher profitiert, durch diese dramaturgische Spitzfindigkeit, die sich das Spiel überlegt hatte, zumindest mal für die zweite Hälfte. Ja, grundsätzlich muss halt sagen, es ist die 10. deutsche Meisterschaft in Folge. Ja, es ist die 32. insgesamt. Das ist Neuer ist, glaube ich, zum 11. Mal deutscher Meister. Mhm. Nee, Müller ist zum 11. Müller. Mal deutscher Meister geworden. Neuer ist zum 10. Mal deutscher Meister geworden. Also ja, das gehört halt zur Saison mit dazu. Also da war ja, glaube ich, mehr los, wenn Nummer 11 und Nummer 12 halt nicht folgen würden.
Ja.
Das vermute ich mal.
Ja. Okay.
Also wirklich das jetzt zu klassifizieren, macht jetzt keinen Sinn. Also ich glaube, dass die sich aufrichtig gefreut haben, dass sie dieses Spiel gewonnen haben.
Ja.
Dass die alle Bock hatten, dieses Spiel zu gewinnen, weil es am Ende halt was gibt. Nämlich ein bisschen Weißbier, ein bisschen Tralala und Hopsasa, ein freier Abend und ein bunter Abend für alle Beteiligten und gut ist.
Ja. Ja, ich glaube, damit können wir es auch abhaken. Man muss
waren Feierlichkeiten dem Vorsprung angemessen.
Ja, das ist vielleicht die richtige Formulierung, ja. Dem Vorsprung und der Tatsache, dass es halt der 10. Titel in Folge war, ne? So.
Ja.
Also dem Vorsprung gegenüber der Konkurrenz angemessen. Vielleicht so rumformuliert.
Ja.
Es gab natürlich eine Riesenaufregerszene war die Szene gegen Bellingham.
Ja, Pavard gegen Bellingham.
Pavard gegen Bellingham ist jetzt, glaube ich, auch schon eine Woche lang rauf und runter diskutiert worden. Aber lass uns doch zumindest über die Folgen nochmal reden.
Also willst du wissen, wie wir zu der Zeitlupe kamen? Wie wir zu der nachgereichten Zeitlupe kamen?
Ja, genau, richtig. Also das kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
um mal kurz die Chronologie zu schildern. Also wir kriegen es, diese Szene ist, Lothar und ich sind sofort bei Elver, also Tendenz eher Elver. Oben, ich saß oben auf der Tribüne, der Sky-Fußballchef saß noch in der Reihe, Manuel Baum saß in der Reihe, Bayer Lorzer saß in der Reihe.
Was so. Haben die so gesagt? Weil ich
und alle waren sich einig, Tendenz Elver. Dann kommen die Zeitlupen, und du sagst, ey, der Ball spielt eine Rolle. Und dann versuche ich ja sofort Argumente zu finden, warum die Entscheidung fiel, wie sie fiel. Du merkst, der Videoassistent ist dabei. Erste Zeitlupe, zweite Zeitlupe. Ja, ich versuch's so für den Videoassistenten und die Unparteiischen zu verargumentieren. Der Wille, zum Ball zu gehen, war da. Wir hatten eine ähnliche Szene bei Deutschland-Holland, die wir auch schon mal besprochen haben. Wenn du dich erinnerst, wo es auch einfach um ein Hundertstel Sekunde ging. Und ja, also es war nicht zweifelsfrei aufzulösen, ob erst der Ball oder erst der Fuß von Bellingham getroffen wurde. Tendenz aber zuerst der Fuß, damit Elver. So, also versuchst du zu argumentieren, warum jetzt das Spiel weiterläuft. Und wir haben dann hinter den Kulissen, das passiert automatisch, dass der Slow-Mo-Operator bei maximal strittigen Szenen nochmal in die Spur geschickt wird und nach Zeitlupen sucht.
Slow-Mo-Operator heißt das?
Ja, Slow-Mo-Operator, das ist der Mann, der
das ist Job für mich.
der nur dafür zuständig ist, quasi die Zeitlupen zu generieren. Ach so,
ich dachte, der arbeitet nur in Zeitlupe. Das wäre deswegen sage ich, wäre ein Job für mich.
Nee, der dafür, also so einer sitzt auch. Als Videoassistent beim Videoassistenten in Köln.
Okay.
Und und ich sage irgendwie, guckt da nochmal nach. Guckt es euch nochmal genauer an. So, und dann prüft der quasi sämtliche zur Verfügung stehende Zeitlupen.
Da habe ich noch eine Frage, Wolf. Ich frage rein, weil es ja einfach jetzt eine Situation ist, du bist der Mann, der weiß, wie es läuft, und ich bin der Depp, der es nicht weiß, und deshalb frage ich doof. Ich habe zum Beispiel gehört, dass ihr mehr Zeitlupen zur Verfügung habt, als dann am Ende der
Stimmt nicht. Köln hat genau das gleiche Zeitlupenkontingent wie das TV.
Das ist schon mal wichtig, das klarzustellen, ja.
Ja. Er muss halt, der Operator in Köln muss halt mit dem Videoassistenten in Köln alle Kameraperspektiven im Blick haben und dann die stärksten letztlich präsentieren oder sich angucken in der Kürze der Zeit, damit es nicht ausufert.
Das heißt, ist der Slow-Mo-Operator von Sky oder ist der von der Liga oder ist der?
Nee, der ist von Sky. Der ist von Sky. So, und dann wird also redaktionell die Entscheidung getroffen, guck dir mal alles an. Ja, dann guckt er sich alles an, und gleichzeitig haben wir ja noch einen Schiedsrichter Beauftragten, also Colinas Erben.
Ja.
Die sagen nach Ansicht der Bilder, die uns, also meinem Assistenten, dann auch per WhatsApp schreiben, nach Ansicht der Bilder okay, nicht zu geben, weil nicht zweifelsfrei. So sage ich es dann auch. Ich formuliere es ein bisschen flapsig. Unsere Jungs, die Gesetzbücher auf den Knien haben, sagen nicht zweifelsfrei.
Lässt noch lauten Rülpser.
Insofern okay. Also gleichzeitig guckt der Operator nach den Zeitlupen, findet zwei, aus denen zweifelsfrei hervorgeht, dass erster Spieler getroffen wird und dann der Ball. Und dann wird die Entscheidung getroffen, wir hauen die Dinger rein, weil das ist halt von journalistischer Wichtigkeit.
Ja. Und weißt du dann in dem Moment, wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste es dann ja auch so sein, dass diese beiden Szenen, die dann ja bei euch zu sehen waren und wo eigentlich, wenn du die gesehen hast, hast du eigentlich keine Zweifel mehr gehabt, dass es ein Elfmeter war, hat die dann auch der Schiedsrichter definitiv zu sehen bekommen? Weiß man das?
Ja, ja. Also die muss er sich halt holen. Also ja. Wenn er eine Wand mit 18 Kameras, dann musst du halt ganz schnell sämtliche 18 durchscannen. Mhm. Das ist schon eine Herausforderung. Also muss dann eben die vermeintlich besten dir wahrscheinlich, die musst du dir dann großziehen und musst dir angucken, passt oder passt nicht. Also die sitzen ja zu zweit, also nimmt jeder 9, zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Also jetzt bei so einer Szene mit von elementarer Wichtigkeit. Also bei uns sitzt dann halt einer dran. Ich sage das, was Colinas Erben uns durchgetickert haben, also dass wir juristisch auf der richtigen Seite sind. Und eine Minute später heißt es, wir haben zwei Zeitlupen gefunden. Erster Kontakt, Gegenspieler. Also ihr hattet recht, Elfer.
Über welchen Zeitraum reden wir da? Also wie viel Zeit
vergeht? Zwei Minuten.
Zwischen passiert und Dings oder... Also
ja, zwischen passiert und gefunden.
Ja, okay.
Etwa zwei Minuten. Also es sind halt einfach zwei Minuten, die Schiedsrichter nicht haben.
Ja, das wollte ich fragen. Ja. Deshalb frage ich, ja, genau.
Ja. Also die jetzt kann man sagen, kann man das auch schneller machen? Ja, klar kann man es schneller machen, weil die sind ja nur dafür da. Der Zoom Operator hat ja parallel dann auch noch ein bisschen was anderes zu tun, weil in der Zwischenzeit noch ein Foul und noch ein Tor und noch ein whatever. Also
das ist so ein bisschen wie... Das ist so ein bisschen wie im Skiurlaub, oder? Wenn die jetzt da 18 Perspektiven sich anschauen müssen. Das ist so, als ob du da deine 18 kurzen kriegst, ja, guckst dich an, bist du zweit, Wolf, teilen wir uns auf, jeder 9. Alles klar.
Ja, letztlich brauchst du ja 2 Sekunden. Also ja. Du, weil du ja nur den Moment des Kontaktes brauchst. Also du brauchst ja von jeder Kamera im Grunde 2 Sekunden.
Ja, wie für einen Shot. Also von daher, also oder für einen Grappa oder so. Ne? Also von daher doch durchaus wieder vergleichbar.
Ja, absolut. Also da, und dann warten wir noch den Moment ab, wo wir die Zeitlupen spielen können, wenn der Ball im Aus ist, dass wir keine Szene verpassen.
Ja.
Und dann sage ich, so, jetzt haben wir noch mal 2 Zeitlupen, von denen wir nicht wissen, ob sie Köln gewürdigt hat, beziehungsweise gesehen hat, beziehungsweise in irgendeiner Form qualifiziert hat. Aber das sind die 2 Zeitlupen, die zweifelsfrei beweisen,
Fehlentscheidung.
Dass es eine Fehlentscheidung war. So.
Oh. Ja, und.
Und dafür kriege ich dann auf die Mütze, weil die Bayern haben gesagt, schau dir an, dieses Arschloch, jetzt hat er so lange gesucht, ja, bis klar. Er was gefunden hat. Ja,
ja.
Okay. Das ist, also da wird lediglich einer journalistischen Sorg, da soll keiner vorgeführt werden, es soll lediglich eine journalistische Sorgfaltspflicht erfüllt werden.
Ja, zumal du die Szenen ja nicht gemalt hast, sondern die gibt's ja. Also das ist
genau.
Ja.
Und dann bin ich der Meinung, dass ein Zuschauer den Anspruch, der das Spiel sieht, den Anspruch haben darf, nach den 90 Minuten wirklich alles gesehen zu haben.
So, so. Und dann finde ich, ist es halt.
Dann sage ich halt so schnell es geht, her mit der Szene.
Ja. Ja, logisch. Also das ist dein Job und finde ich auch, das ist am Ende führt das natürlich zu diesen riesen Debatten, zu denen am Ende, wir wollten ja dann auch nach vorne schauen, zu sagen, wo Lothar dann gesagt hat, okay, also so geht's nicht und wir müssen mit dem VAR, also man muss das Ganze nochmal überdenken. Frage an dich, wir haben den VAR schon oft auch diskutiert, es ist jetzt schon mal eine Zeit lang her, also meistens reißen wir es irgendwie an, weil es wieder irgendeinen Aufreger gab, aber du erinnerst dich, gerade am Anfang war es ja wöchentlich so, dass man gesagt hat, so was läuft jetzt gut, was läuft jetzt schlecht, was kann man noch verbessern. Ich sage meine ganz persönliche Meinung und die sage ich als Heiko Ostendorp, als Fußballfan und nicht als Journalist oder Sportchef oder wie auch immer, sondern sage ich, mir geht's schon lange, lange furchtbar nur noch auf die Nerven. Ich glaube, dass es, und da gibt's ja Statistiken ohne Ende, dass es den Fußball am Ende gerechter macht. Es führt aber immer noch nicht dazu, dass der VAR vernünftig eingesetzt wird, weil manchmal wird es überprüft, manchmal nicht. Es gibt da immer noch keine, nach 5 Jahren noch keine richtige Marschroute offenbar, oder zumindest wird sie nicht richtig umgesetzt. Und deshalb sage ich, wenn ich es mir wünschen dürfte, sage ich als Fußballfan, vergesst den ganzen Scheiß.
Ja, ich sage dir eine Sache dazu. Es ist halt ein Irrglaube, zu denken, nur weil da jetzt einer oder zwei mehr sitzen, passieren keine Fehler mehr. Natürlich, es ist Fakt, dass die Anzahl der Fehler minimiert wurden.
Beides
durch richtig. Einführung des Videobeweises. So. Ich finde, Und das ist eigentlich eine Lehre. Wir haben im Hinspiel 2er gehabt. Wir haben jetzt Siebert gehabt. 2 für sich unbestritten Schiedsrichter mit internationalem Renommee. Keiner von denen macht es absichtlich. Ja.
Ohne Frage.
Und trotzdem ist es jeweils unglücklich. Und es ist beides Mal gegen Borussia Dortmund. Das verschärft es auch emotional, das darfst du nicht unterschätzen. Wenn du das Boateng-Handspiel noch mitnimmst, absolut, vor zwei Jahren, auch das strittig, also maximal strittig.
Ja, da sitzt ja nicht umsonst dann auch bei euch, glaube ich, war es auch Roman Weidenfeller.
Aber auch gegen Dortmund.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen, da sitzt dann in Weidenfeller ja nicht ganz zu Unrecht und sagt, wenn man sich die letzten, ich sag mal, 10 Jahre seit dem Champions-League-Finale anschaut, die Spiele Bayern gegen Dortmund, ist Dortmund mehrheitlich benachteiligt worden. Das steht außer Frage.
Ja, jetzt ist ja auch in Dortmund ist, also Roman hat ja bei uns gesagt noch, dass es im Prinzip 2013 im Champions League Finale schon losging.
Genau.
Auch das stimmt, aber das hat natürlich mit dem deutschen unparteiischen Wesen nichts zu tun. Ja.
Also du spielst jetzt auch den Schiri an, ja, okay.
Ja, das war damals Rossetti, und wenn du in Dortmund den Namen Rossetti in den Mund nimmst, der ist, glaube ich, 80 Mal Weltschiedsrichter geworden und hat noch WM-Finals und EM-Finals und weiß der Fuchs was gepfiffen, aber wenn du in Dortmund den Namen Rossetti in den Mund nimmst, sind alle auf dem Baum. Ich kann mich erinnern, dass mir irgendwann, ich habe irgendwann mal gesagt, das war 2 oder 3 Jahre nach diesem Finale oder 4 Jahre nach diesem, nach dem 2013er Finale, habe ich mal gesagt, und es pfeift einer, also vielleicht der im Moment beste europäische Schiedsrichter, Roberto Rossetti. Also da kann er erstmal nichts anbrennen. Das hat, glaube ich, 3 Sekunden gedauert, da hat mir Jürgen Klopp geschrieben und hat gesagt, wie ich dazu käme, dass das der Beste ist, er hätte das Finale 2013 verpfiffen.
Ja, wir müssen jetzt ja auch nicht theoretisch nochmal hier der Dings durchgehen.
Ich sage
2013, das möchte ich einmal noch sagen. Fand ich,
das jetzt, halt, ich sage jetzt nur, Roman Weidenfeller argumentiert so.
Ja.
Und
ist ja nicht der Einzige.
Genau, und in Dortmund gibt's halt viele, die so argumentieren und sich chronisch benachteiligt fühlen, und man kann ihnen jetzt komme ich zurück in die Aktualität, das Gefühl auch nicht nehmen, dass es so ist, wenngleich ich sicher bin, dass kein Schiedsrichter absichtlich gegen Dortmund pfeift. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal, also das hoffe ich, ich hoffe es, dass es so ist, aber ich als Dortmunder würde auch die Pusteln kriegen, ja, ob diese Entscheidung. Und es ist ja dann auch immer noch hypothetisch, was sich dann daraus entwickelt. Also keiner weiß es ja. Was im deutschen Fußball in diesen Spitzenspielen fehlt, finde ich, und jetzt komme ich zum Punkt, ist Fingerspitzengefühl und Sensibilität. Also der Zweier darf keine Dortmund-Spiele mehr pfeifen. Den Siebert werden sie auch nicht mehr mit Palmwedeln empfangen in Dortmund. Ja, also irgendwann gehen ja auch die Unparteiischen aus. Und es muss ja irgendwann, muss es ja auch mal wieder ein Spiel geben, wo du sagst, das hat der Schiedsrichter einfach gut im Griff gehabt. Ja, also er hat es einfach gut gepfiffen. Und weil ja häufig der Name Gräfe fällt und auch unterstellt wird, dass Gräfe so eine Kampagne fährt gegen das deutsche Schiedsrichterwesen. Auch das will ich jetzt nicht unterstellen. Aber was Gräfe in diesen Spielen halt hatte, war, fand ich, das nötige Fingerspitzengefühl. Und ich finde, dass man sich in so einer Situation, Handspiel Hummels, Foulspiel, dann einfach die Zeit nehmen muss. Auch auf den Verdacht hin, dass plötzlich 75.000 pfeifen. Du weißt, es ist eine spielentscheidende Szene. Also warum guckt er sich's nicht an? Also da müssen alle Sinne so geschärft sein, ich will das jetzt gar nicht auf Daniel Siebert schieben, da ist auch der Videoassistent ist mit dabei, dass dann braucht es halt einen Moment.
Aber Wolf, das wenn, ist zum Beispiel, wenn, ich gebe dir ja völlig recht, ne? wenn ich das jetzt anhöre, jetzt auch im Rückblick, also wenn ich jetzt unseren Podcast im Nachgang höre und die Szene rausschneide oder wir das als Teaser nehmen, dann sage ich, hat Wolf zu 1000% recht. Andererseits da sind wir wieder bei der, ich sag mal, Umsetzung/Auslegungssache, sage ich, das kann ja auch nicht sein, dass es heißt, weil es Dortmund-Bayern ist, weil es jetzt in der Vergangenheit schon so viele Szenen gab, wo Dortmund sich benachteiligt fühlte, weil der oder der pfeift, sondern am Ende muss es doch bei allen gleich sein. Das muss bei Greuther Fürth gegen Bielefeld genauso wichtig sein oder sensibel.
Ja, genau.
Und vor 3000 Zuschauern genauso, in einem leeren Stadion genauso, weißt du?
Deshalb kannst du zu dem Punkt kommen und kannst sagen, pass auf, wir schaffen den Videoassistenten wieder ab und diskutieren dann halt noch mehr. Ja, Oder aber wir lassen den Videoassistenten drin und versuchen einfach mit der Position noch sensibler umzugehen. Es war zum Beispiel, ich habe am Dienstag Champions League geguckt und habe geguckt, Manchester City gegen Real Madrid.
Und darf das ich hat dazu gepfiffen, was sagen?
Ja.
Weil, also ich hoffe, dass du auf das hinaus willst, weil A, finde ich, hat der Schiedsrichter das extrem souverän gemacht, aber B, genau, war noch was viel genau beeindruckenderes. Es gab aber gar keine Fouls. Es gab fast, im ganzen Spiel gab es so wenig Unterbrechungen, das war, also habe ich selten gesehen bei einem Spiel auf so einem Niveau.
Aber es war zwischendurch auch mal unruhig, der hat es zu 100% im Griff gehabt.
Ja, hat er, ja.
Also ich finde jetzt nicht, dass das deutsche Schiedsrichterwesen grundsätzlich von der Regelauslegung ein Problem hat. Weil Siebert hat vor 10 Tagen Atletico Madrid gegen Manchester City gepfiffen und hat das tadellos gemacht.
Da war ja auch ein bisschen was los.
Und ja, und da waren ja nur Rabauken auf dem Platz. Also da hat er selbst Manchester City rabaukenartig Fußball gespielt. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Unparteiischen machen ja keinen schlechten Job. Das Problem ist das Handling mit dem Videoassistenten. Und ist also in Leipzig, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Mukiele, der dem fast das Schienbein durchtritt im 16er und der guckt sich die Bilder an und kommt zu dem Schluss, es ist weder Elfmeter noch eine rote Karte und es hätte beides geben müssen. Das sind halt Dinge, von denen ich glaube, dass sie nicht passieren dürfen. Also von denen ich finde, dass sie nicht passieren dürfen.
Vielleicht noch einen Satz zu der Szene, weil dann finde ich, haben wir auch genug über Schiedsrichter oder den VAR geredet. Ich weiß, dass es unpopulär ist. Ich hab's im Doppelpass, muss ich zugeben, habe ich mich bewusst zurückgehalten, weil ich wusste, dass es sonst einen riesen Aufschrei geben wird. Ich sehe die Szene in Leipzig ein bisschen anders. Ja. Weil auch beim 5. Hingucken komme ich nicht dazu, dass da, ich weiß, es geht am Ende nicht um Absicht oder nicht, aber es ist irgendwie aus der Bewegung heraus, falls du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
So, und das ist eher ein unglücklicher Unfall gewesen, der.
Ja, aber das ist auch so ein Elfmeter trotzdem.
Ist trotzdem also Elfmeter, aber.
Rot, aber
genau,
trotzdem Elfmeter.
Das wollte ich sagen. Genau, das wollte ich sagen. Also, es ist, am Ende kannst du den Elfer natürlich geben oder musst ihn vielleicht sogar geben. Rot ist es für mich in keinem Fall.
Und wir dürfen wirklich, das dürfen wir nicht vergessen. Also, dass weiterhin Fehler passieren. Also, das war ja klar.
Ja, also das jetzt, ist auch in Ordnung. Aber mich nervt es, dass es diese unterschiedliche
Auslegung gibt. Nicht Fehlerfreiheit.
Ja, natürlich nicht.
Und unterschiedliche Auslegungen wird's immer geben. Aber wir haben halt in diesen Spielen, braucht es meiner Meinung nach, und das war ja der Ausgangspunkt unseres Themas, braucht es einfach Fingerspitzengefühl. Und dann musst du dir im Zweifel auch mal die Minute mehr nehmen und musst sagen, okay, hast du noch eine Kamera? Hast du noch eine Kamera?
Ja, bin ich dabei, aber dann musst du die auch bei Fürth gegen Bielefeld nehmen und bei,
ja, ne? Also. Das ist natürlich. Und dann musst du grundsätzlich eine einheitliche Linie finden, genau, wie du den Videobeweis umsetzt.
Punkt.
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 Cut. So, was hast du noch?
Was haben wir auf der Karte? Was haben wir auf der
Was
Karte?
Eigentlich mit Hallenfußball?
Was ist eigentlich, haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen.
Ja, ja, stimmt.
Stimmt. Vom Wetter her wird es auch.
Jetzt wird es auch noch einen Moment dauern.
Geht die Saison jetzt nicht gerade los, aber gut. Ja. Nee, also eine Szene, die mir nachdrücklich hängen geblieben ist am Wochenende, war die Szene in Freiburg. Als Gladbachs Kapitän Lars Stindl das 3-3 erzielt, zur Kurve rennt und ja mehr oder weniger ihm, ich will jetzt nicht sagen blanker Hass, aber schon wütende Gesichter und drohende Fäuste entgegengestreckt werden. Er darauf wutentbrannt in die Bande tritt, abdackelt, abwinkt, trotzdem seine Mannschaft dazu bewegt, nach dem Spiel nochmal hinzugehen. Das gleiche Theater nochmal, Mannschaft dreht um, geht in die Kabine. Wir haben letztes Mal dieses Thema mit den Trikots, ist ein bisschen kurz gekommen, Wolf, bei uns muss man zugeben. Auch über das
Hertha.
Hertha, genau. Wir haben auch Frankfurt, das wollte ich auch nochmal klarstellen an dieser Stelle, weil doch relativ viele geschrieben haben, warum wir nicht über das den Sensationsauftritt von Eintracht im Camp Nou, vor allen Dingen der Fans, gesprochen haben. Es hat ganz einfach damit zu tun, wir haben das schon öfter gesagt, Wolf, ne? Wenn ein Spiel am Donnerstag ist,
genau,
dann ist es halt eine Woche später schon sehr weit weg, so dass wir da in seltensten Fällen nochmal drüber reden. Und vor dem Spiel ist es halt schwierig, da was zu prognostizieren. Also das vielleicht einmal zur Erklärung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir uns beide einig, dass das unfassbar war und beste Werbung für den deutschen Fußball. Aber dieses
Das ist, ich sag dir, wenn Eintracht Frankfurt international spielt, ne, da wäre ich zum Fan.
Ja, ist so.
Da wäre ich zum Fan. Und das ist ein Phänomen, das die Eintracht schafft, glaube ich, als einziger Club im Moment in der Bundesliga,
ja,
dass dieser Verein, diese Nation an einem Europapokalabend vereint, und zwar hinter sich. Das Barca-Spiel war so, also eines, also das hat Europapokalgeschichte geschrieben. Das habe ich so noch nie erlebt. Die haben ein fremdes Stadion quasi eingenommen. Ich hab's auch am Samstag im Kommentar nochmal gesagt, dass Barcelona, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also manchmal sind ja die Wege.
Das Wolf sind unergründlich.
Ja, aber das Barcelona ist die Frankfurter Dependance in Spanien. Und das, was da passiert ist, war außergewöhnlich und einmalig. Und was es mit dem Verein, mit dem großen, stolzen katalanischen Verein gemacht hat, das siehst du ja jetzt.
Das ist der Punkt, ja.
Die sind ja, das ist ja, also das hat ja so geruckelt, in diesem Club. Und du dachtest, die Ruckeleien seien vorbei.
Ja, genau.
Aber das hat wirklich nochmal eine ganz tiefe Schneise in den Stolz Kataloniens geschlagen.
Und dafür war ein Treffer.
Du denkst ja, also ja, die sind ja kurz vor der Auflösung.
Ja, wirklich. Ja.
Sie sagen, wir müssen jetzt doch nochmal alles neu machen. Also das war jetzt doch alles. Das war jetzt doch alles nix. Und die Quintessenz ist, dass West Ham sagt, also wir lassen nur, wie viel davon rein? 3000 rein. Und jeder, der sich als Frankfurter zu erkennen gibt und woanders sitzt, den laden wir aus. Es hat ja in England schon mal so ein Phänomen gegeben, als der erste FC Köln bei Arsenal spielte.
Chelsea, Frankfurt war es auch
da
so.
Da waren es auch 25.000, die im Emirates waren, weil sich einfach von den Arsenal Damen und Herren niemand für dieses Euroleague-Spiel.
Ja, und da fiel es nicht so auf, weil die gleichen Trikotfarben haben, ne? Das ist aber mal Spaß beiseite. Also es war episch. Definitiv, und ich glaube auch, wie du sagst, dass es sowas nie wieder geben wird, weil dieses Spiel dafür gesorgt hat, dass die Vereine es verhindern werden in Zukunft. Ja. Die Kehrseite der Medaille war bei Hertha nach dem verlorenen Derby, als die Spieler ihre Trikots abgeben mussten, vor der Kurve gedemütigt wurden. Jetzt diese Stindl-Aktion. Es ist ja auch da immer keine neue Debatte, aber sie kommt immer wieder zum Tragen. Und ich würde jetzt in dem speziellen Fall über Gladbach halt reden wollen, weil ich sage, da hat es natürlich dann auch noch den Falschesten der Falschen getroffen in dem Moment. Also wenn jemand für Borussia steht und die Binde am Arm trägt und jemand ist, der sich mit den Fans immer identifiziert hat, der schon in Hannover Publikumsliebling war, der bis heute, ich sag mal, sogar ein bekennender Unterstützer der Ultras teilweise ist, dann ist das Lars Stindl. Und dass dem dann da diese Emotionen entgegenschwappen, ist echt heftig gewesen und ist ihm, glaube ich, auch sehr, 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 sehr nahe gegangen. Wie siehst du es? Also berechtigt, also verstehst du die Wut der Fans? Das war ja aufgrund des Derbys, nicht aufgrund.
Ja, genau. Also das sind ja wirklich noch Derby-Nachwirkungen.
Ja.
Das ist, ich habe bis zu einem gewissen Grad habe ich Verständnis, wenn es dann so in Hass umschlägt oder in Gewalt umschlägt, dann hört's dann auch bei mir auf. Also das ist klar, dass die Ultras waren zurück. Das Derby war das Spiel, das die Saison noch einigermaßen retten konnte. Du verlierst es und du verlierst es verdient. Also dass sie das nicht einfach so stehen lassen, ist ja klar. Also ob man da, dass man da jetzt vor die Kabine zieht und eine Aussprache fordert oder jetzt den Captain beschimpft, das ist für mich eher einer drüber. Also
Und die Grundsatzfrage, weißt du, wenn ich mir vorstelle, man stand ja selber lange genug in der Kurve und deine Mannschaft schießt in einem Auswärtsspiel, was durchaus emotional war, führst erst 2-0, liegst dann 3-2 hinten und in der Nachspielzeit macht der Kapitän den Ausgleich und du freust dich nicht. Das ist so der Ansatz, den ich nicht verstehen kann.
Aber das ist ja auch so, also das ist halt eine persönliche Ebene. Die sind halt persönlich beleidigt. Das ist halt eine Derby-Niederlage ist für jeden Einzelnen da eine persönliche Demütigung.
Das finde ich auch okay. Also und das kann ich auch nachvollziehen, ehrlicherweise. Aber dass ich dann im Stadion bin, eine Woche später und mich nicht freuen kann über den Ausgleich unseres Kapitäns, das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil das ja auch immer so der Claim ist, ne, zu sagen, der Fans oder der Ultras gerade im Speziellen,
die sagen, in schlechten Zeiten, niemand
ist größer als der Club. Natürlich, in dem Moment stellen sie sich aber natürlich auch über den Club, weil es ihnen egal ist, was der Club macht in dem Moment. Also, muss ich sagen, tue ich mich echt schwer mit. Also,
Ich auch. Und die Trikotaktion in Berlin war unterirdisch.
Finde ich auch. Und ich finde, die Reaktion von Hertha sieht jetzt so ein bisschen aus wie, jetzt haben wir gewonnen und Edge-Badge, ne?
Ihr gegen. Ja, das ist ja geil, das ist klar. Die Fronten sind verhärtet. Genau. Und ich weiß nicht, was passieren muss, damit die wieder zueinander finden.
Sehr schwierig, glaube ich auch.
Ja, es ist wirklich schwierig. Schwierige Situation.
Bei beiden,
in
ne?
Berlin schwierige Situation, in Gladbach schwierige Situation. Das ist so.
Und ich glaube, das da reicht dann halt.
Bin ich gespannt, wie sie aus dem Dilemma wieder rauskommen.
Genau.
Also ob da irgendwann, also muss ja, die müssen an einen Tisch und dann müssen Friedensgespräche geführt werden.
Ja, und genau, da reicht es halt dann nicht, glaube ich, wenn da drei Fanvertreter sich mit irgendwie drei Abgesandten aus der Mannschaft treffen, sondern da ist dann schon was Grundsätzlicheres gefragt, ne? Also ja. Ich glaube, was da extrem wichtig ist, und auch das wiederum kann ich aus Fansicht nachvollziehen, dass man sich abgeholt fühlt, dass man sich auch mitgenommen fühlt und nicht verarscht vorkommt, so, ne? Und das ist ja immer so, wenn du dich mit Fans unterhältst, auch oft, dass ja, die wollen uns wohl verarschen, die wollen uns wohl für dumm verkaufen, denen ist doch egal, was hier passiert. Das sind ja immer so die Aussagen, ne? Die sind ja eh schon mit dem Kopf woanders, bla bla bla. Ich finde, das gehört sich, dass man den Jungs und Mädels, die da Woche für Woche viel Geld investieren, viel Zeit investieren, die dafür leben, für den Verein, dass man denen echt auch das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind. Und das fängt mit Kleinigkeiten an. Ich erinnere mich immer, das beste Beispiel war für mich jahrelang in Gladbach Granit Xhaka, ne? Der bei Sturm und Regen und Hagel und Schnee sich eine Stunde dahingestellt hat und wirklich auch dem allerletzten Kind oder Fan, der nach dem Training da stand, noch Autogramme geschrieben hat, während andere sich dann den Kopfhörer aufgezogen haben. Damit fängt es an. Weißt du, das hat was mit Respekt zu tun, finde ich, auch den Leuten gegenüber. Das endet natürlich dann irgendwo beim Sportlichen. Ich habe jetzt ein paar Aussagen gelesen von Spielern, die gesagt hätten, die aber natürlich auch nicht beteiligt waren. Ich hätte das Trikot nicht abgegeben.
Ja, schwierige Situation. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Die gehen natürlich hin und das ist ja eigentlich so, es ist ja wie Canossa, ne? Wollen sich entschuldigen und es schlägt ihnen keinerlei Warmherzigkeit entgegen, sondern das Gegenteil. Also die kriegen dann richtig Lack und werden dann noch gedemütigt, indem sie genötigt werden, ihre Trikots auszuziehen. Also in der Situation sich zu entziehen, ist dann, glaube ich, wirklich schwierig. Da hätte man sich gewünscht, da wäre interessant gewesen, wenn Boateng an dem Tag im Kader gewesen wäre.
Stimmt.
Da hat sich so, fand ich so ein Stück weit auch die Führungslosigkeit innerhalb der Mannschaft gezeigt. Weil vor dem Sky-Mikro waren dann Lotka und Mittelstädt, die nur wahrhaftig, also die wussten wir gar nicht, in was für einem Film sie da gerade sind.
Ich meine,
der Lotka hat irgendwie, weiß ich nicht, 5 Bundesligaspiele, der Mittelstädt hat 70 oder 80 und ist in dem Spiel eingewechselt worden. Also Wenn da brauchst dann halt einfach einen, der dann auch als Wortführer der Mannschaft sagt, sag mal, habt ihr eigentlich einen Eier am Wandern? Also was ist denn los mit euch? Also wir stecken in einer beschissenen Situation, aber da stecken wir ja zusammen drin. Und oder wir kommen dann nur raus.
Ja.
Ja, wir kommen dann nur raus, wenn wir das gemeinsam machen. Und da hilft es jetzt nicht, wenn ihr drei oder vier Spieler dazu zwingt, also unsere Jüngsten dazu zwingt, das Trikot auszuziehen. Ja.
Ja, zumal das hat ja auch immer was von diesem, keine Ahnung, Skalp abgeben, ne? So ein bisschen ja. wie früher ja. im Wilden Westen. So, ne?
Ja, total. Total.
Ja.
Total. Aber es ist, also letztlich passt es zur sportlichen Situation, so ehrlich muss man sein.
Das ist so, bei beiden Clubs natürlich.
Ja.
Und also ich glaube jetzt mittlerweile, glaube ich, fest dran, dass Hertha drin bleibt. Bei Gladbach muss ich echt sagen, haben wir auch schon öfter angerissen, ist die Situation so verzwickt und es kristallisiert sich auch immer mehr raus, dass es da auch momentan in dem ganzen Club so ein Führungsvakuum gibt aktuell, dass es echt schwer wird für Gladbach, da nächste Saison wieder eine Truppe hinzustellen oder sich im gesamten Verein, da zählen die Fans dann natürlich auch dazu, so aufzustellen und wieder zusammenzurücken, dass die wieder, ich sag mal, überhaupt um Europa spielen. Das ist echt ein weiter Weg, Stand heute, finde ich. Ja,
ja. Ja, total.
Lass uns
total.
Zum Abschluss, Wolf, noch zwei Sätze über das heißeste Thema der Woche diskutieren oder zumindest nochmal über potenzielle Nachfolger für zwei Spieler sprechen, die möglicherweise am Samstag das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, nämlich Haaland und Lewandowski. Bei Lewandowski, finde ich, hört man raus, dass es nach Abschied riecht. Du hast ja gerade schon am Anfang gesagt, Brazzo hat gesagt, schließt es aus, dass es im Sommer so weit kommt. Warten wir mal ab. Genauso wie bei Haaland. Fakt ist, es wird ja sehr viel wieder geredet über mögliche Nachfolger. Wir haben über Haaland-Nachfolger beim BVB, glaube ich, schon öfter gesprochen. Wir waren bei Schick, glaube ich, den wir beide als uns gut vorstellen konnten. Wir haben über Kalajdzic gesprochen. Bei Bayern ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ne? Da sind jetzt auch wieder viele Namen spekuliert worden. Haller war einer davon.
Ja.
Darwin von Benfica. Wie siehst du's? Hast du einen, den du dir da vorstellen könntest?
Nee, ich habe keinen, weil bei Lewandowski denke ich in der Kategorie Salah oder in der denke ich dann in solchen Kategorien. Ich habe auch schon mal gedacht, hier was ist mit einem wie Lukaku, ne, der bei Chelsea nicht zum Zuge kommt. Die haben Chelsea hat 115 Millionen für den bezahlt.
Also, weiß auch, was er verdient.
Das ist, ne? Ja, also da brauchst du überhaupt nicht, drüber nachzudenken. Genau. Also das ist die Schwierigkeit. Und bei Schick, wenn du jetzt beispielsweise auf einen wie Schick kommst, das ist ein Top-Stürmer, das ist ein sehr guter Bundesliga-Stürmer, der dann im Bayern-Gewand und mit dem Ensemble wahrscheinlich auch auf 20, 25 kommen würde. Ja, aber nichtsdestotrotz, also fehlt ja noch ein bisschen. Also es fehlt halt einfach eine Menge. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass Lewandowski bleiben wird über den Sommer hinaus, weil ich auch glaube, dass es keinen gibt, der die Bayern so mit einer Ablösesumme reizt, dass sie sagen, okay, für den Preis müssen wir es machen.
Verstehst du ihn und seine, ich sag mal, ein bisschen, man kann ja sagen, gekränkte Eitelkeit, könnte man es nennen. Didi Hamann hat ja auch zum Beispiel so weit gegangen, hat gesagt, der denkt nur an sich. Das sehe ich zum Beispiel komplett anders.
Ja, aber das sind ja Profifußballer, natürlich denken sie an sich. In allererster Linie denken sie an sich.
Aber in allererster Linie liefert Lewandowski ab. Ne? Das hat er in Dortmund getan.
Das wollte ich sagen. Das ist ja das Phänomen Lewandowski. Reduziert sich ja nicht darauf, dass quasi jedes Jahr mit irgendeinem Club in Verbindung gebracht wird, sondern dass er trotzdem jedes Jahr im Grunde das höchste Niveau hält oder sogar nochmal steigert. Also das ist außergewöhnlich. Und jetzt so einfach populistisch zu sagen, ja komm, dann also, tu ihn weg, dann wenn du nur 30 Millionen für ihn bekommst, was soll das? Also das kann ich halt nicht nachvollziehen, nee, weil ich schon glaube, dass der zwei Jahre auf dem Niveau noch weiterhelfen kann. Wo sich die Bayern aber wirklich Gedanken machen müssen, ist, sie müssen dahinter jetzt einen aufbauen. Also sie müssen jetzt dahin kommen und dem auch namhafte Einsatzzeiten garantieren, dass sie nicht in ein, zwei Jahren dann blank dastehen.
Ja, und das ist die Gefahr. Ja,
das ist die Gefahr. Also dass wir den Umbruch auf der Position wird es geben, absehbar. Also wir sprechen über das Zeitfenster nächste zwei Jahre. Das ist so. Und für den Fall müssen sie sich jetzt, spätestens jetzt, vorbereiten. Und bei Haaland glaube ich, dass, jetzt müssen wir mal abwarten, was Chelsea macht mit der Champions, Manchester City macht mit der Champions League.
Ja, nicht ganz unwichtig für die Debatte, ja.
Ja, dass, ob dann nicht der Scheich irgendwann gezwungen ist und sagen, wenn er 400 kostet, ich brauche den, das ist der letzte, den ich noch brauche. Ich brauche ihn trotzdem, ich will ihn haben.
Ich habe noch eine Frage, Wolf, und eine Feststellung einfach nur.
Ja.
Jetzt haben wir tatsächlich, also die Frage hebe ich mir noch kurz auf, und die Feststellung ist, dass wir keine Sekunde, wir sind schon weit in der Nachspielzeit, keine Sekunde über ein Spiel geredet haben, wo ich sage, das war das beste Fußballspiel, was ich in den letzten, ja, ich würde so weit gehen, 10 Jahren erlebt habe.
Ja. Dienstag, ne?
Ja, also ja. Es war wirklich so, dass ich mit offenem Mund, ich habe bei meinem Bruder geschaut.
Spektakulär.
Ja, wir saßen beide da und haben den Mund nicht mehr zugekriegt.
Das war geil, ja.
Ich kann es gerade nach wie vor noch nicht so richtig in Worte fassen, weil es einfach so, ja, einfach so geil war. Es war einfach geil. Ja. Es ging einfach nur hin und her, und ich muss auch sagen, und da sind wir wieder bei deiner, ja, heimlichen Anerkennung, na, heimlich ist es ja nicht mal deiner, nee, aber ja, heimliche sehr, Liebe sehr und sehr hohe Anerkennung für Real Madrid, dass sie es auch immer noch schaffen, auf so einem Niveau dann mitzuhalten, ne? Also auch in dem Tempo und so weiter, ne? Also
fandst du, dass sie sich gemausert haben zum Titelaspiranten?
Ja, genau, sie haben sich gemausert, ja. Ja. Würde ich vielleicht sogar noch mal beschreiben. Nein, und die Frage, die ich habe, ist, meine Abschlussfrage tatsächlich, glaubst du auch nur zu 1% daran, dass es sein kann, dass Haaland bei Bayern aufschlägt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil das Paket einfach zu groß ist.
Okay.
Also nicht zu dem Tarif.
Mhm.
Da bin ich mir sicher. Wenn die Haaland-Seite der Meinung ist, ein Zwischenschritt wäre noch gut.
Mhm.
Also einmal ein bisschen groß und einmal richtig groß. Das ist der Plan für die nächsten 5 Jahre oder 6 Jahre. Das kann man ja so entscheiden. Also das kann man wirklich so entscheiden. Ja. Also der wird Topverdiener bei den Bayern. Die rollen ihm hier den roten Teppich aus. Der bleibt der Superstar der Bundesliga für mindestens 2-3 Jahre. Und zu Real Madrid kann man dann noch gehen, wenn die Ära Benzema da zu Ende ist, weil auch die wird noch mindestens 2-3 Jahre gehen, glaube ich. wenn sich bei City nochmal eine neue Konstellation ergibt, wenn vielleicht Manchester United wieder größer wird, vielleicht so, dass der Markt noch größer wird und damit noch werthaltiger. Die Bayern müssen sich halt dann nur fragen, ob sie sich sowas ins Haus holen.
Ja.
Weil klar ist, wenn Haaland zu den Bayern wechselt, hast du, wie jetzt bei Lewandowski auch, jedes Jahr die Diskussion, bleibt er denn jetzt oder geht er?
Ja, wir haben sie, wie gesagt, wenn das dann so funktioniert wie bei Lewandowski, dann würden sie es wahrscheinlich sogar machen.
Genau.
Aber ich glaube, es gibt wirklich noch ganz wenige Stürmer oder Spieler überhaupt auf der Welt, die es dann auch so
Fakt hinkriegen. Ist, die Bayern müssen sich, wenn sie über Alternativen für Lewandowski nachdenken, mit Spielern in der Größenordnung Haaland beschäftigen. Das ist so. Sonst kriegen sie es nicht 1-1 ersetzt.
Das ist auch ein wunderbares Schlusswort, Wolf. Ein traumhaftes Schlusswort, mit dem ich mich verabschieden würde. Ich werde heute Abend das Spiel Frankfurt nicht sehen können, vielleicht vorweggeschickt, habe aber dann ja eine Woche Zeit, es mir nochmal re-live anzugucken, damit wir nächste Woche möglicherweise.
Vielleicht machen wir nochmal ein Frankfurt-Spezial oder irgendwie so. Also nee, das Schöne ist ja, das Euroleague-Finale ist an einem Mittwoch.
Oh, das ist gut.
Und da werden wir Donnerstag, können wir dann monothematisch über Eintracht Frankfurt sprechen.
Warte kurz,
Wenn sie ins Finale kommen.
Wenn sie ins Finale kommen. Ja, aber auch so, das ist Frankfurt ist grundsätzlich immer ein Schlenker wert. Und das meine ich so, wie ich sage. Weil das gibt's alle 10 Jahre mal.
Ja.
Ich hab gestern so ein Podcast mit ein paar Kollegen aufgenommen oder war Panelmitglied in einem Podcast. Wo 10 Jahre Finale da horn.
Ja.
Also es war so ein Special, ne? Und da wurden dann die 3 Jahre zwischen 2009, da ging es halt auch um die Sat.1-Zeit zwischen 2009 und 2012. 2009 gab es zum Beispiel die Situation, dass wirklich ganz Deutschland den Bayern die Daumen gedrückt hat. Weil sie so, also weil das so völlig unerwartet war, dass die bis ins Champions-League-Finale vorgestoßen sind. Das erste Jahr von Hall. 2011 war es so in der Champions-League-Saison, dass alle hinter Schalke standen. Weißt du? Das mündete dann in das Wunder von Mailand. Also das sind so punktuelle Phänomene. 2002 waren alle Bayer Leverkusen.
Stimmt. Ja.
Also das gibt's immer mal wieder und das ist jetzt bei Frankfurt schon zum zweiten Mal so. Also beim letzten Mal, als sie im Halbfinale standen und an Chelsea gescheitert sind, hat auch die Nation den Adler auf der Brust gehabt.
Hannover 96 erinnere ich mich noch dran. Das war auch so. Da war ne? Kopenhagen.
Das war dann einfach cool und die Leute, jeder Fußballfan hat sich einfach gefreut. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Eintracht macht. Und sowas zu schaffen, das gelingt nur sehr ausgesucht und das zu schaffen, ist eine große Leistung.
Das ist noch ein besseres Schlusswort, Wolf.
Das war eine Halbzeit mit dem zweiten Schlusswort. Jetzt ist aber auch Schluss. So, jetzt reicht's auch. Nächste Woche wieder. Habt eine schöne, sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Gute Nacht.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.